Ja, ich möchte heute uns eine Predigt geben zum Thema der Feind Gottes. Wer ist dieser Feind? Zuerst möchte ich eine kurze Anekdote hier vorlesen aus dem Buch hier von Oswald Smith, Glühende Retterliebe. Was gibt's Neues? Fragte der Satan und schaute forschend auf den gerade eintretenden Fürsten von Alaska. Großartig, ausgezeichnet, war die Antwort. Hat schon einer der Eskimos davon gehört? Fragte er gespannt und heftete seinen Blick auf den gefallenen Engel. Keiner, bestimmt keine Menschenseele, antwortete der Fürst mit tiefer Verbeugung. Dafür habe ich schon gesorgt, fuhr er hämisch fort, als weide er sich in einen eben errungenen Sieg. Hat's einer versucht? Fragte sein Herr gebieterisch. Wollte jemand in dein Reich eindringen? Das schon, doch der Versuch scheiterte, bevor sie auch nur ein Wort die Sprache lernen konnten, erwiderte der Fürst mit verhaltenem Triumph in der Stimme. Jetzt war der Satan ganz Ohr. Was? Erzähl doch, wie kam das? Ich durchstreifte mein Reich kreuz und quer, hob nun der Fürst an, war tief bis in die Arktis vorgestoßen und wollte eben einen der abgelegenen Stämme besuchen, als ich plötzlich die überraschende Nachricht erhielt, dass sich zwei Missionare aus Übersee aufgemacht haben, und nach guter Landung schon tief in das Reich Alaska eingedrungen sind. Sie steuerten geradewegs auf einen großen Eskimo-Stamm in die Arktis zu. Und was hast du gemacht? Unterbrach ihn Satan, der ungeduldig auf den Höhepunkt der Erzählung brannte. Zuerst berief ich die Herrscharen der Finsternismächte unter meinem Befehl zu einer Beratung. Es wurden viele Vorschläge gemacht. Endlich einigten wir uns auf das einfachste Mittel, sie erfrieren zu lassen. Da sie gerade nach diesem entfernt wohnenden Stamm aufgebrochen waren und höchstwahrscheinlich einen vollen Monat zur Durchquerung der dazwischen liegenden Eisfelder brauchten, machten wir uns sogleich an die Arbeit. Sie waren mit brennenden Herzen hinausgezogen, das Evangelium zu verkündigen. Mutig stapften sie voran. So verstrich etwa eine Woche. Eines Tages fuhr ihr Verpflegungsschlitten plötzlich über eine dünne Eisdecke. Sie barste unter der Last auseinander und im nächsten Augenblick war der Schlitten verloren. Tapfer schleppten sie sich vorwärts, trotz Müdigkeit und Erschöpfung. Sie waren in einer hilflosen Lage und dabei noch über drei Wochen von ihrem Ziel entfernt. Als Neulinge im hohen Norden waren sie den Schwierigkeiten dieses großen Landes nicht gewachsen. Als sie schließlich gar nicht mehr zu essen hatten, müde und ausgemerkelt waren und fast die Flinte ins Korn werfen wollten, gab ich den Signal zum Angriff. In kurzer Zeit schwoll der Wind zum Orkan an, dichtes Schneegestöber setzte ein. Und weil du, oh mein Gebieter, Herrscher der Gewalten in der Luft bist, waren sie vor Morgengrauen ein Opfer des Todes, kalt und steif. Ausgezeichnet, großartig, du hast mir gut gedient, bemerkte der gefallene Cherub mit dankbarem Lächeln auf seinem einst schönen Gesicht. Dann geht's weiter von Tibet und noch weitere Erzählungen. Der Fürst, der die Missionare umbrachte. 50 Jahre später. Fürst von Alaska vortreten. Zitternd vor Furcht näherte er sich seinem schrecklichen Monarchen. Die zusammengekauerte Gestalt erinnerte nicht im geringsten an sein stolzes Auftreten vor 50 Jahren. »Fürst von Alaska«, fragte Satan, »sind Sie bei dir schon eingedrungen?« Langsam bejahte der Fürst, der vor Angst kaum mehr die Augen aufzuheben wagte. »Wie? Was?« donnerte Satan jetzt los. »Er weiß sich kaum mehr zu beherrschen. Warum hast du mein Reich nicht besser bewacht?« »Eure Majestät, wir taten unser Bestes, doch alles umsonst.« Die Sache war irgendwie bekannt geworden. Man entdeckte die Leichen der beiden Ersten, die erfroren waren. Dadurch wurde die ganze Gemeinde zu neuer Tat angefeuert. Andere wagten's, verschiedene konnten wir vernichten. Mehrere verloren den Mut und kehrten um. Endlich kamen sie aber doch durch, alle unsere Abwehr zum Trotz. Wohl beschützt unter der wachsamen Bedeckung von Millionen von Engeln drangen sie hinein und behaupteten sich. Wir konnten sie auch nicht mehr hinaustreiben. Hunderte von Eskimos haben heute das Reich Gottes angenommen. Tausende hörten die frohe Botschaft. Die nun folgende Szene spottete aller Beschreibung. Satan schäumte und kochte vor Wut. Selbst die Luft schien von Millionen von bösen Geistern zu wimmeln. Seine hohen Fürsten wandten sich vor ihm, und nur seinen fürchterlichen, lodernden Blick zu entgehen. Ja, bis dahin, da gibt es noch andere Szenen, aber das reicht. Hat der Feind gewonnen? Scheinbar hat hier der Feind Gottes gesiegt zuerst und dann 50 Jahre später sah es anders aus. Auch wenn diese Szenen jetzt mit dem Gespräch des Teufels und seiner Dämonen vom Autor jetzt hier so ausgedacht ist aus diesem Buch. Aber der Hintergrund dieses geistlichen Kampfes, er ist schon irgendwie vorhanden. Eine auf jeden Fall wahre Geschichte gibt es von den 5 Aucas-Missionaren, Jim Elliot, die beim ersten Versuch, Amazonas, glaube ich, ja, 5 junge Männer, die als Missionare in diesen Regenwald aufbrachen, um einen Stamm, die Aucas, mit dem Evangelium zu erreichen, kamen beim ersten Versuch schon ums Leben, wurden umgebracht von diesem Stamm. Beim ersten Versuch, eine Freundschaft zu denen aufzubauen, wurden die schon ermordet. Aber dieses Ereignis mobilisierte dann so viele Missionare, dass später dann dieser Stamm erreicht wurde von anderen. Ja, und später kam der Mörder dieser Missionare auch zum Glauben. Also, diese Begebenheit ist durchaus real, was jetzt hier geschrieben ist, so ähnlich. Ja? Wir sehen, wir leben in einer Welt, wo hier der Feind Gottes gegen Gott wirkt. Der Feind Gottes mit seinen Dämonen, den gibt es. Er kämpft gegen uns. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also wir leben in dieser Welt, in der wir mit dem Feind Gottes zu tun haben. In dem Glaubensbekenntnis, was wir innerlich so die letzten Wochen so in verschiedener Weise die Predigtthemen da ausgerichtet haben, ja, da heißt es im 5. über Satan, wir glauben, dass der Satan eine Person und der Urheber der Sünde ist. Er ist der Feind Gottes und der Widersacher der Gläubigen. Jesus Christus hat ihn besiegt. Ja, so in ganz kurzen Worten mal zusammengefasst. Auch wenn Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz den Satan bereits besiegt hat, ist er dennoch weiterhin der Fürst dieser Welt. Der Tod der Menschen ist nun zwar nicht mehr der Feind der Menschen, denn alle Menschen können durch Jesus Christus erlöst werden von dem Tod. Durch den Tod und die Auferstehung am Kreuz hat Jesus den Feind besiegt oder die Macht des Todes besiegt. Aber dennoch hat im Moment der Feind Gottes noch die Macht, Menschen zum Negativen zu beeinflussen und die Schöpfung Gottes zu zerstören. Ja, da brauchen wir nicht weit zu gucken, da brauchen wir nur Nachrichten anzugucken. Da sehen wir, welche Zerstörung der Feind Gottes hier, was der in der Lage ist. Wie er ganze Nationen aufeinander bricht, wie manche schon Sorge haben von einem dritten Weltkrieg. Ja, merken wir, was hier in unserer Welt los ist? Die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, ja, das zeigt, dass noch ein Endkampf über Gott und Satan hier kommen wird, hier auf dieser Erde. Aber dann wird endgültig die Macht Satans beendet sein. Und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Gott lässt das Böse noch eine gewisse Zeit ausreifen. Aber Jesus ist der Sieger. Und er bleibt der Sieger. Ja? 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Merken wir, in welcher Welt wir leben? Ich möchte nun eine Frage stellen. Können wir als gläubige Christen ein Werkzeug des Feindes Gottes sein? Ja, denkt mal darüber nach. Können wir ein Werkzeug des Feindes sein? Lass uns mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 13. Entschuldigung, Kapitel 16. Ich habe hier das falsch aufgeschrieben. Kapitel 16, Matthäus 16, da heißt es, da ging es ziemlich, da hatte unser Herr Jesus mit seinen Jüngern ziemlich ernste Gespräche gehabt. Und Simon Petrus hatte gesagt, du bist Christus, das lebendige Gottessohn. Ja, wir kennen den Petrus. Der bezeugt, Jesus ist der Messias. Das hatte er erkannt zu diesem Zeitpunkt. Und wenn wir ein paar Verse nur weiterlesen, da heißt es im Vers 21, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern, Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Hier dieser Petrus, der so eine wunderbare Erkenntnis hat, der wird jetzt von dem Feind Gottes gebraucht, um Jesus zu versuchen. Er dachte jetzt menschlich. Sein menschliches Denken schien durchaus verständlich. Wer will denn da schon, dass der Meister stirbt? Das Denken von Petrus ist sehr gut nachvollziehbar, ja. Zeigt eigentlich seine Hingabe zu Jesus, könnte man meinen. Trotzdem war das falsch. Ja? Trotzdem war diese Aussage sogar vom Feind Gottes gebraucht worden. Ja? Wir merken, ohne Grund steht in der Bibel nicht auch im Epheserbrief von der Waffenrüstung. Ja? Kapitel 6, Epheser 6. 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ja, wir vor einer Weile haben wir schon mal ausführlicher mal über die Waffenrüstung gepredigt. Ja. Also hier sehen wir, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ja. In 5, Vers 11 heißt es auch, Epheser, da heißt es, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Wir merken, wir stehen in dieser Welt und haben mit diesen Mächten und Gewalten zu tun. Das soll uns nicht verwundern, sondern wir sollen nah an Jesus bleiben, dass wir die Machenschaften des Teufels auch erkennen. Ich möchte uns jetzt noch mitnehmen in die Apostelgeschichte, Kapitel 19. Was haben denn die Apostel erlebt? Wie lehrte Paulus in Ephesus? Also wenn wir uns damit beschäftigen, welche Macht hat der Feind und wie gehen wir damit um? Lass uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis Vers 12 lese ich erstmal. Da heißt es, er ging, also hier ist von Paulus die Rede, er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte sich die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf sein Haupt getragen hatte, über die Kranken und Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Erstmal bis dahin. Also, danach wird es noch spannend. Ja? Aber jetzt erstmal, dass wir diese Begebenheit so ein bisschen zusammenkriegen. Also Paulus war hier auf seiner 3. Missionsreise wieder nach Ephesus gekommen und da lehrte er jetzt 3 Monate lang zuerst in der Synagoge. Das war so die Art und Weise, wie Paulus vorgegangen ist. Erstmal gehe ich dahin, wo die Juden sich versammeln und erkläre meinen Mitgenossen, ja, das Alte Testament und zeige ihnen auf, dass es in Jesus erfüllt ist. Ja. Und deswegen ging er zielgerichtet zu der Synagoge, denn die hatten schon ein Gottesverständnis. Aber ihnen fehlte noch die Verbindung zu Jesus Christus, dem Messias. Das wussten sie noch nicht und deswegen ging er dorthin. Ja, und er blieb in der Synagoge so lange, bis sie ihn rausschmissen. Hielt Paulus dann noch fest an, ich muss aber in die Synagoge rein. Nein, das sagte er, sie haben es gehört, ich habe es ihnen erzählt, ich habe ihnen es erklärt und wenn sie es jetzt ablehnen, ja, dann gehe ich woanders hin. Merken wir, hier ist es ein Unterschied, wie jetzt hier diese, wenn wir hier auf die Eingangsgeschichte zurückkommen, ja, die Eskimos, die hatten keine Chance, die hatten noch überhaupt nichts gehört. Da war es hartnäckig dran, wieder hinzugehen und wieder probieren. Jetzt, die müssen die Botschaft hören. Ja? Aber hier die Juden in der Synagoge, die wussten genau Bescheid. Die haben von Messias gehört und sie wollten das nicht annehmen. Ja? In der Elberfelder Bibel heißt es hier, Vers 9, als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten, von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Also sieht man, die Reaktion der Juden war, dieser Juden in dieser Synagoge, dass sie ihr Herz verhärteten und ungehorsam blieben. Merken wir, was hier gesagt wird? Paulus hat ihnen gezeigt, wie könnt ihr Vergebung erfahren und sie wollten das nicht hören. Ja. Und für Paulus öffnete sich dann eine andere Tür. Dann ging er in diese Schule des Tyrannus. Ja. Der hat hat ihn was anderes gelehrt. Ja, wie kann man gut reden, Rhetorikkurs oder was weiß ich, was er unterrichtet hat. Ja. Und dann am Abend sagte er, ja gut, die Schule gab es schon. Ja. Da gab es dann Bibellektion dann in der Schule. Dann wurde die Schrift ausgelegt. Ja. Und der Tyrannus hatte sein Herz dafür frei. So, ja, komm, das können wir bei mir machen hier in dieser Schule. Ja. Ja. Wenn du nicht mehr gegenüber in der Synagoge sein kannst. Ja. Ja, da wurde es willig aufgenommen. Ja, wir sehen Vers 11 und 12, entstanden noch viele Zeichen und Wunder, die beglaubigten den Dienst und den apostolischen Auftrag des Paulus. Aber jetzt sehen wir dann, das ruft den Feind aufs Spiel. Wenn Gott wirkt, wird der Gegenspieler auch auf den Plan gerufen. Und das sehen wir oft, wenn auf der einen Seite was positiv sich entwickelt, versucht der Feind Gottes genau das zu verhindern und einzugreifen. Und was geschieht jetzt? Der Feind Gottes verstellt sich ja als Engel des Lichts. Wie versucht jetzt der Feind Gottes einzugreifen? Vers 13. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, dem Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Sie waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters mit Namen Skephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen, und Furcht befiel sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Also hier sehen wir, dass Menschen sind an Wunder und Zeichen interessiert. Erstmal grundsätzlich. Wo Wunder und Zeichen sind, das ist Wunder, das interessiert uns. Sie wollten etwas sehen, etwas erleben. Es musste jetzt geschehen. Aber bei ihnen geht es um Wunder und nicht um Buße vor dem Schöpfer. Ja? Sie wollten nur ein Wunder nachmachen. Sie beschworen hier bei dem Jesus, den Paulus predigt. Das zeigt auf, dass der Skephas mit seinen 7 Söhnen, dass die selber nicht Jesus wirklich kannten. Sie gaben vor, im Namen oder Paulus zu reden. Ja. Aber in Wirklichkeit kannten sie nicht Jesus. Ja. Skephas hatte ein lateinischer Name, aber er war Jude. Er verdrehte den Judaismus in Ephesus. Da er weit genug von Jerusalem entfernt war, war es für ihn ein leichtes, ein schändliches Spiel zu treiben. So trieb er seine Dämonenaustreibung mit seinen 7 Söhnen. Ja? Er handelte so, als ob das von Gott sei. Ja, und merken wir was, wenn wir das so erstmal ganz grob lesen, Dämonenaustreibung, ja, das ist doch gut, wenn die Dämonen weg sind. Ja? Aber was, aus welchem Geist handelte er denn wirklich? Bei den Menschen, dem sie den Dämon austreiben wollten, funktionierte es jedoch nicht. Es ging nach hinten los. Skephas und seine Söhne wurden von diesen Dämonen oder von diesem Menschen, der dämonisch besessen war, verprügelt, entkleidet und verjagt. Das ist ein unglaubliches Schauspiel, ja? Der Mensch hatte mit seiner dämonischen Macht sie schwer zugerichtet. Er sprang auf sie wie so eine Raubkatze her. Merken wir, dass wir die Dämonen, den Teufel, nicht eigenmächtig herausfordern dürfen? Nur alleine Jesus Christus kann das tun. Und nach diesem wurde deutlich, dass durch dieses Ereignis wurde nachher Jesus Christus gepriesen. Es wurde deutlich, dass dieser Skephas mit seinen 7 Söhnen, dass der mit dem Teufel versucht, den Teufel auszutreiben. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja. Und die Reaktion war, viele bekehrten sich und wurden an Jesus Christus gläubig. Wir lesen noch Vers 18, da heißt es, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Wie viel Geld wird auch heute für okkulte Dinge ausgegeben? Ja, hier führte es dazu, dieses Ereignis, da erreichten die Gläubigen, die an Jesus glaubten, eine Furcht. Mit dem Teufel ist nicht zu spaßen. Wenn du dich auf ihn einlässt, dann holt er dich. Oder dann. Ich denke zwar nicht, dass der Teufel die Gläubigen wieder aus der Rettung wieder rausholen kann. Aber er hat durchaus die Macht, die Gläubigen in ihrem Dienst für den Herrn zu behindern. Sie unfähig zu machen, dass sie in Sünde fallen. Ja? Das würde er auf jeden Fall versuchen. Ja? Und so sehen wir, dass dieses Ereignis die Gläubigen hier eine Ehrfurcht brachte. Und das bedeutete für sie Konsequenzen. Ja, wir sehen auch, Magie liegt immer dann vor, wenn heilige Dinge, heilige Bräuche, heilige Namen in sich selbst wunderbare Wirkungen ausüben sollen. Also so ein magisches Denken kommt ohne Buße und Glauben an. Ja? Na, wir die Gläubigen, die da verfallen hatten und die Zauberei oder solche Bücher gelesen hatten und studiert hatten und praktiziert hatten, die mussten das alles einfach beseitigen, wegtun. Ja? Ja, wir kommen auch in solch ein magisches Denken, wenn wir meinen, dass wir nur mit dem Rezitieren eines bestimmten Textes selbst eine Wirkung hat. Ja? So eine Taufformel oder Einsetzungsworte beim Abendmahl. Ja? Kennt ihr diesen Ausdruck Hokus Pokus? Wisst ihr, woher das kommt? Das kommt hier aus dem Lateinischen und heißt Hoc est corpus. Und das heißt, das ist mein Leib. Also im katholischen Denken, in der Eucharistie, wenn es sagt, das ist der Leib Brot, ja, im katholischen Denken wird der Leib Brot im wahrsten Sinne das ins Leib Jesu verwandelt. So glauben das die Katholiken. Ja. Deswegen ist die Eucharistie ist nicht gleichzusetzen mit einem Abendmahl. Ein ganz anderes Denken dahinter. Ja. Das ist eigentlich, muss man sagen, das ist schon magisches Denken. Ja. Das Brot an sich rettet ja nicht. Ist ja nicht Jesus. Es ist ein Symbol für das, was Jesus getan hat. Ja, ja, wenn wir die Mächte der Finsternis wissen, dann müssen wir auch solche Berichte sehr ernst nehmen. Das ist unsere Aufgabe auch in der Seelsorge. Bei einer sogenannte Dämonenaustreibung geht es nicht um eine Formel, sondern letztendlich geht es um die Beziehung zu Jesus. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist die erste Frage. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ja. Keiner, der redlich im Dienst des Herrn steht, braucht sich vor Dämonen zu fürchten. Wir sind ein Eigentum Jesu Christi, unseres Herrn. Jesus hat den Sieg bereits errungen. Wir brauchen uns nur diesem im Glauben zu unterstellen. Ja, es war nicht der Name groß. Es ging hier nicht um den großen Namen Magiers in Anführungsstrichen Paulus groß zu machen. Paulus war nicht bedeutend, sondern der Name Jesus ist bedeutend. Wer ist Jesus, ja? Und das führt zu einer Bußbewegung. Auch bei einer echten Bekehrung bleibt manches an Sünde noch liegen. Ja. Das öffentliche Verbrennen dokumentiert eine klare Umkehr. Es ist eine Abkehr von dem alten, von der alten Zaubereipraxis. Ja. So bleibt für uns die Frage, wo haben wir vielleicht solche zu solchen okkulten Dingen heute in unserer so modern zivilisierten Welt Verbindungen, ja? Wie sieht das heute aus? Manch einer lächelt vielleicht über so manches, ach, wir fallen doch nicht vor keinen Götzenlieder, ja? So wie die Primitiven früher. Aber wie sieht das heute denn wirklich aus? Ich glaube, die allermeisten Zeitungen haben ein Horoskop, ja? Und können darauf nicht verzichten. Ja? Viele glauben an Sternzeichen, dass sie irgendwie einen Einfluss auf unser eigenes Leben hat. Wenn der Partner das richtige Sternzeichen hat, dann wird er schon funktionieren. Ja? Aber ist das hier ein Denken, das in der Bibel völlig fremd ist? Oder Maskottchen, ja? Wenn ich jetzt hier dieses Plüschtier habe, ja, oder so, dann wird schon die Klassenarbeit funktionieren. Ja. Oder das Fußballspiel oder was auch immer, ja. Dann werde ich gewinnen, ja. Oder Hufeisen am Kühlergrill des Autos, das schützt mich hier, dass ich keinen Unfall baue, ja. Oder ein Glückspfennig oder ein Schornsteinfeger vielleicht, ja, der Glück bringen soll. Also bei uns bringt immer Pech, weil dann kommt immer eine Rechnung, ja. Genau. Solche Sachen können doch uns nicht Schutz oder Glück geben. Ja. Oder ich habe schon manchmal gesagt hier, letztendlich sind so die Masken auch eine Art Maskottchen für manche. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich mit einer Mutter kam ich ins Gespräch von der Schule da und sagte, ja, ach, oder die selber Ärztin sagte, ja, ich weiß, dass die Masken auch keine Viren aufhalten. Ja, wozu dann sonst? Ja, ah ja, das erinnert uns daran, dass es noch einen Virus gibt. Ja. Dann kann ich es mir gleich um die Schulter hängen. Habe ich genauso viel davon. Ja. Aber merken wir, dass wir hier auch leicht in solchen Aberglauben hineinkommen, ohne dass wir es vielleicht merken, ja. Aber es gibt noch so viele andere Bereiche, Homöopathie, Heilmethoden, ja. Ich meine, da muss man vielleicht genauer hingucken, ja. Manches ist wirklich mit Hokuspokus, mit Sachen, die überhaupt nicht wirken können. Es gibt auch von Heilmitteln durchaus Pflanzen, die helfen, Natur, das will ich nicht alles verneinen, ja. Aber da ist so eine Gratwanderung, da muss man genau hingucken. Was ist jetzt versteckt wirklich dahinter? Ja? Ja, Wahrsagerei, Zeichendeuterei, Astrologie oder Totenbefragung. Ja. Aber wie sieht das aus mit Literatur oder mit Filmen? In wie vielen Büchern wird das Böse verherrlicht? Oder Hexerei verharmlost? Wahrsagerei beschrieben, ja. Okkultismus als nachahmenswert beschrieben? Wird nicht oft Magie genutzt, um mit Hilfe andere Menschen zu beeinflussen? Selbst wenn man magisch versucht, andere zum Guten beeinflussen. Aber das ist falsch. Die Bibel will das nicht. Sie will nicht, dass wir unseren Verstand abgeben, unseren Geist abgeben, uns in uns versinken und uns aufmachen für fremde Geister. Gott fordert hervor, dass wir bei klarem Verstand uns für oder gegen ihn entscheiden. Gott fordert uns auf, dass wir unser Leben verändern. Manche machen es sich auch recht leicht und sagen, ja gut, ich kann für meine Sünde nichts, weil das war der Teufel, der mich dahin gebracht hat. Ja? Nein, nein, wir sind verantwortlich für unsere Sünden. Ja? Magie ist eine unrechtmäßige Machtausübung. Das heißt, so sein wie Gott heißt Macht haben über andere. Manche meinen, weiße Magie ist ja gut, weil sie gegen die schwarze Magie kämpfen würde. Aber das ist jedoch eine Lüge. Die Kämpfe zwischen schwarzer und weißer Magie sind letztendlich nur Scheingefechte, hinter denen die Finsternismächte stehen. Und so könnten wir auch hier bei dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, sagen, ja Mensch, es ging ja letztendlich um was Gutes. Mal was dieser Kephas vorhatte, oder? Aber es war ein Scheingefecht. Er arbeitete hier mit dem Teufel, ja, im Bunde. Bei diesen eben aufgeführten Dingen scheint es im ersten Blick nicht so offensichtlich zu sein, dass es schlecht ist. Man könnte auch meinen, dass Dämonenaustreibung wie Kephas gut sei, aber es war es nicht. Ja. Aber wie sieht es in unserer Gesellschaft aus mit Dingen, die gefährlich sind? Ja? Gut, in Horrorfilmen, in denen das Böse ausgebreitet wird. Ja? Oder okkulte Praktiken wie Gläserrücken, Tarotkarten, Pendeln. Ja? Oder wenn der Voodoo-Kult dargestellt wird, ja, wie ist das, was gibt es nicht hier alles hier im Spreewald? Ja? Also wir waren vor ein paar Jahren da in Lede, in dem Museumsdorf, ja, und da hängen da solche Voodoo-Püppchen drin. Ja, von früher, wo sie vor früher da Voodoo-Rei betrieben haben, ja. Oder in der Musikszene, ja. Besonders in der Hardrock- oder Heavy-Metal-Szene, ja. Manche Bands nennen sie schon wie Black Sabbath, ja, Schwarze Sabbat, ja, oder Venom Gift oder Slayer Schlechter oder Iron Maiden, die eiserne Jungfrau, wie ein Folterinstrument, ja, aus dem Mittelalter. Auch wenn manche Bands nur ein schlechtes Image verwandten, gibt es aber auch Bands, die tatsächlich Satansrituale praktizieren. Ja, die Grenze wird oft verwischt, das Spiel wird leicht ernst. Und anderes Thema wäre, oder Computerspiele. Ja. Spielerisch taucht man in eine Welt der Dämonen ein, Fantasiewelt. Vielleicht hält man noch Dämonen ab, verteidigt das Gute, in Anführungsstrichen. Aber, oder in anderen Spielen ist man vielleicht selber der Böse. Ja. Merken wir, wie grenzwertig das ist, ja. Also wir kommen zum Schluss. Das Böse ist auch eine reale Beeinflussung hier in unserer Gesellschaft. Und auch in bei unserer Obrigkeit sehen wir das. Ja. Ich weiß nicht, wer mal ein Video gesehen hat von der Einweihung des St. Gotthard-Tunnels. Das ist vor ein paar Jahren. Das war eine satanische Show. Kann man im Internet finden. Die ganze europäische Elite war dabei und haben gepriesen, was da alles gemacht wurde. Ja? Also es war also so viele okkulte, satanische Symbolik, die bei dieser Eröffnungsfeier vorhanden waren. Ja? Da in der Schweiz, in diesem Tunnel. Ja? Kürzlich habe ich ein Video gesehen von unserem Bundeskanzler Scholz. Der hatte auf einer Rede zur 300-jährigen Feier der Freimaurer auf die Freimaurer eine Lobeshymne abgegeben. Ja? Und der Herr Scholz hat auch nicht gesagt, so wahr mir Gott helfe. Ja? Merken wir, was da für Geister auch dahinter diesen Männern stehen? Oder wie Frau Merkel, die jetzt nicht mehr vorhanden ist, wie war das hier mit der Raute? Ja? Was hat das für eine Symbolik auf sich? Ja? Wir merken, das Böse ist auch heute im Jahr 2020 mitten unter uns. Und wir sind beeinflusst. Wir leben in dieser Welt, wo wir von solchen Menschen regiert werden, aber wo wir auch in unserem privaten Umfeld hier mit solchen Themen konfrontiert werden. Bei manchen okkulten Dingen fällt sofort das Böse auf, aber es gibt auch Böses in einem guten Gewand. Und das ist auch böse, ja. Ja, es gibt zum Beispiel keine lieben Hexen oder Zauberer oder Magier, selbst wenn sie nur noch so nett aussehen. Faszination des Bösen, Neugier nach Übersinnlichen. Wenn schon die Kinder auf dieses Böse so gedrillt werden, ja, durch Filme, Musik und Bücher, was wundert uns das, wenn dann die Kinder nicht mehr für geistliche Sachen so empfänglich sind? Dann merken wir auch selbst, wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen, dass uns das runterzieht, dass wir selber Angst bekommen. Ja. Was will der Teufel und seine Dämonen? Sie können Wiedergeborene nicht mehr bewohnen, aber sie können Wiedergeborene beeinflussen, unfähig machen für Gottes Werk und zur Mutlosigkeit verbreiten. Ja. Wie komme ich da heraus? Auch okkulte Sünden sollen wir bekennen und verbannen. Ja? Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, auch diese. Ja? Wir sind letztendlich für das, was wir tun, selber verantwortlich. Wir können die Schuld nicht Satan zuschieben, sondern wir sind verantwortlich, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben. Zum Schluss sehen wir ja hier in der Apostelgeschichte, da heißt es, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Vorausgegangen war, dass die Gläubigen das, was sie noch in der Vergangenheit gebunden hatte, dass sie das bereinigten. Dass sie davon umkehrten und davon ließen. Das führte dann dazu, dass dann das Zeugnis dieser Gemeinde noch umso größer wurde. Apostelgeschichte 26, Vers 18 heißt es, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Ja, alle, die nicht wiedergeboren sind, sind unter der Gewalt Satans. Aber deswegen ist Mission so wichtig. Deswegen sind wir hier am richtigen Blick. Die Menschen müssen Jesus kennenlernen. Ja? Und indem wir ein Zeugnis sind für ihn, haben die Menschen um uns herum eine Chance, Jesus zu sehen, kennenzulernen. Dass sie aus dieser Welt der Finsternis herausgerissen werden. Manche führen vielleicht ein ganz schönes Leben. Bürgerlich gutes Leben, sag ich mal so. Ja. Aber wenn sie Jesus nicht kennen, sind sie auch in der Welt der Finsternis. Ja. Das wünsche ich uns, dass wir das wirklich erkennen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten. Und so wird es auch nicht verwunderlich sein, wenn auch manche Situationen hier auch bei uns vielleicht kommen können, wo ein bisschen stressig sind oder wo man aneinander kommt. Ja? Ja, der Feind Gottes versucht, Zerstören und Gemeinschaft kaputt zu machen, ja? Zu entmutigen. Aber umso mehr ist eben Gemeinde wichtig, dass wir uns da mit der Gemeinschaft der gläubigen Geschwister nicht entmutigen lassen, weil wir eben hier in dieser Welt stehen, die so verkehrt ist. Deswegen brauchen wir diese Gemeinschaft. Und es freut mich auch, wenn ihr hier aus Berlin oder hier aus Finsterwald vom Süden kommt. Ja? Mensch, wir brauchen das noch an allen Orten. Da, wo Gemeinde ist, wo Geschwister zusammenkommen, können wir gestärkt sein für das Umfeld, in dem wir im Privaten leben. Lasst uns einfach unseren Blick auf Jesus wenden, nicht auf den Feind Gottes. Wir müssen erkennen, dass er da ist, jawohl, aber wir haben einen starken Herrn, Jesus Christus. Er ist der Sieger. Ja. Und mit seiner Hilfe, mit ihm, können wir auch die Anfechtungen auch abwehren. Ja. Und durch ihn können wir auch unser Leben immer wieder reinigen, dass wir eben mit diesem Schmutz und Dreck, der uns umgibt, nicht beschmutzt werden. Ja? Oder dass unser Blick zu Jesus nicht verloren geht. Ja? Ja, das wünsche ich uns, dass wir diese Hoffnung, diese Freude erleben haben. Jesus ist der Sieger. Amen.